die Verse 1 bis 6. Wir hören, was Johannes dort durch den Geist Gottes niedergeschrieben hat. 6 Tage vor Ostern kam Jesus nach Bethanien. Passa ist da die eigentliche Bedeutung. Luther übersetzt ungenau mit Ostern. Wo Lazarus war, welchen Jesus auferweckt hatte von den Toten. Daselbst machten sie ihm ein Mahl und Martha diente. Lazarus aber war deren einer, die mit ihm zu Tische lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salbe von unverfälschter köstlicher Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße, das Haus aber wurde voll vom Geruch der Salbe. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Ischariot, der ihn hernach verriet, warum ist diese Salbe nicht verkauft um 300 Silbergroschen und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb und hatte den Beutel, Jüngerkasse, und nahm an sich, was gegeben wurde. Soweit Gottes Wort. Ich möchte, wie immer, in ein paar Punkte gliedern und beginne gleich mit dem ersten, die Erwählung des Judas. Das ist sehr wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Auch Judas war von Jesus Christus in den Jüngerkreis berufen worden. Er gehörte zu diesen Erwählten in diesem Sinn. Ich darf euch bitten, zurückzublättern in Johannes Kapitel 6, Vers 66 bis 71 wollen wir lesen. Johannes Kapitel 6, da hat Jesus vom Kreuz gesprochen zum ersten Mal und dann kommt eine interessante Reaktion, Vers 66. Von da an wandten seine Jünger viele sich ab und wandelten hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, oh nein, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast die Zeichen und Wunder, die wir gerne sehen. Nein, wie sagt er da? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt? Und einer von euch ist ein Teufel, ein Dämon, steht da im Griechischen. Einer von euch ist ein Teufel. Er redete aber von Judas, des Simon Ischariots Sohn. Der verriet ihn hernach und war einer von den Zwölfen. Aber hier in Vers 70 sehen wir, habe ich nicht euch 12 erwählt? Jesus sagt nicht, habe ich 11 von euch erwählt, sondern 12. Jesus Christus war ganz bewusst da am Werk, als er auch Judas Ischariot aussuchte für diesen Zwölferkreis, den engen Jüngerkreis. Judas war erwählt. Hier ist nicht die Rede von der neutestamentlichen Erwählung zur ewigen Seligkeit, von der Paulus im Epheserbrief spricht. Hier, diese Erwählung meint einfach, Jesus hat ihn ganz bewusst in den Jüngerkreis gerufen. Und er hat ja da nicht die ausgesucht, die ganz großartig waren, die perfekt waren, die keine Fehler hatten, dann hätte er keinen von ihnen nehmen dürfen. Er hat ganz normale Menschen genommen und so auch Judas. So wie er war, so hat er ihn gerufen. Und ich möchte hier mal eine Lanze brechen und zunächst was Positives sagen. Als den Judas dieser Ruf Jesu erreichte, da war er bereit, alles zu verlassen und Jesus nachzufolgen. In Markus 10 wird gesagt durch Petrus, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Da spricht er für die Jünger. Alle 12 haben ihre Heimat, Beruf, Familien zum Teil verlassen, um Jesus nachzufolgen. Und Judas auch. Er hatte also den Sohn Gottes ein Stück weit erkannt, sonst wäre er ihm nicht gefolgt und hätte alles zurückgelassen. Darin ist er uns sogar ein Vorbild, dass er bereit war, Jesus Christus nachzufolgen und da vieles zurückzulassen. Kommen wir zu einem zweiten Gedanken, das Wesen des Judas. das ist natürlich jetzt ein sehr wichtiger Punkt, dass wir ihn kennenlernen, seinen Charakter. Hier in Vers 6 in unserem Ausgangstext von Johannes 12 wird gesagt, Judas war ein Dieb. Das ist eine sehr allgemeine Formulierung. Er war ein Dieb. Und da dürfen wir davon ausgehen, dass das sein Grundwesenszug war. Er war ein Dieb. Er hat eine diebische Neigung aus einer selbstsüchtigen Begehrlichkeit heraus. Wenn er andere Charakterzüge gehabt hätte, die Schrift hätte sie uns sicher mitgeteilt. Aber der hervorstechende Charakterzug bei ihm war diese diebische Neigung, eine sündige Geldliebe. Und die Bibel sagt, Habgier ist die Wurzel alles Übels. Habgierige Menschen sind Götzendiener, weil der Materialismus, das Geld, der Besitz letztlich ihr Gott ist. Ihr Herz ist an den Mammon gebunden. Und das war bei Judas, er war ein Dieb und er hing sehr am Materiellen. Nun ist es so, jeder Mensch hat sündige Neigungen, aber meine seelsorgerliche Beobachtung ist, dass bei uns allen eine negative Eigenschaft hervorsticht, wie vielleicht auch eine positive besonders hervorsticht. Und ich nenne das Charaktersünden. Wir haben alle Charaktersünden. Bei Judas war es der geldgierige Diebstahl. Bei einem anderen kann es der Hang zur Unaufrichtigkeit sein, zu Lüge, Halbwahrheit, Übertreibung. Das kann die hervorstechende Charaktereigenschaft eines Menschen sein. Dass er einfach nicht mit der Wahrheit umgeht. Dass er sich selber belügt, in einer Lebenslüge lebt. Dann kann es sein bei einem Menschen Hochmut, Stolz, Überheblichkeit, aufgeblasen sein, immer im Mittelpunkt stehen wollen, mehr sein wollen, als man ist. Das kann eine hervorstechende Eigenschaft sein. Und bei wieder einem anderen kann es sein, dass er mit der Sexualität nicht zurechtkommt. Selbstbefriedigung, homosexuelle Neigungen, wilde Fantasien, Anschauen von pornografischen Magazinen und Filmen, Ehebruch in Gedanken und Tat, bis hin Gang zur Prostituierten und was es da noch alles gibt. Das kann die hervorstechende Charaktereigenschaft negativer Art eines Menschen sein. Also Charaktersünden sind unsere Schwachstellen, die offenen Flanken, der ständige Kampfplatz unseres Innenlebens. Und es ist wichtig, dass wir auch für uns erkennen, wo ist eigentlich meine ganz schwache Seite? Wo versucht der Feind, mich immer wieder anzurennen? Bei Judas lesen wir, er war ein Dieb, aber er sollte es nicht bleiben. Er sollte es nicht bleiben. Darum hatte ihn Jesus gerufen in die Jüngerschaft. Und wir sollen auch nicht bleiben. Wisst ihr, wir dürfen kommen zu Jesus, wie wir sind. Keiner von uns muss sich da erst hocharbeiten und veredeln und abmühen. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Aber keiner von uns braucht zu bleiben, wie er ist. Der Herr will uns verändern. Auch unsere Charaktereigenschaften. Das ist Evangelium. Und damit sind wir beim dritten Punkt, die Therapie. Jesus Christus hat offensichtlich eine Therapie verfolgt. Eine Heilmaßnahme. Vers 6, er war ein Dieb und hatte den Beutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Da könnten wir zunächst fragen, wie konnte denn Jesus so leichtfertig sein und einem Dieb die Jüngerkasse anvertrauen? Wollte er ihn in Verführung bringen, in Gefahr? Das sagt doch, wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um. War das nicht unverantwortlich, ihm die Kasse anzuvertrauen? Das hätte er doch dem Andreas geben können, dem Philippus oder einem anderen. Antwort, das war nicht unachtsam zugelassen, sondern bewusst übertragen. Reine Therapie Jesu. Jesus schenkte Judas Vertrauen, um ihn von seiner bösen Neigung zu heilen. Stellt euch mal vor, da ist ein Häftling, der sitzt ein in einem Gefängnis in Mannheim oder Bruchsal oder irgendwo, weil er irgendwo gestohlen hat. Einbruch oder im Betrieb irgendwas mitgehen lassen. Er sitzt ein. Die Haftzeit ist um, es kommt die Resozialisierungsphase und dann bekommt er wieder Arbeit bei einem gutmütigen Firmenchef. Der stellt ihn ein, er weiß seine Vorstrafe, aber er sagt, ich versuch's mit dem Mann, der macht mir irgendwie einen guten Eindruck, ich versuche es. Und dann arbeitet er im Büro und der Chef vertraut ihm. Er schickt ihn mit 50 Mark weg, er soll Briefmarken kaufen. Er kommt und bringt die Briefmarken. Das nächste Mal lässt er ihn Bodengang machen und gibt ihm 500 Mark bar mit. Und als er sieht, er bewährt sich, er kann damit umgehen, kriegt er größere Beträge. Und eines Tages muss er die ganzen Löhne da verwalten und auszahlen. Ihr versteht, das Ziel war die Bewährung. Er musste wieder lernen, mit Geld umzugehen im Positiven und sich dabei zu bewähren. Und dabei sollte es zur Überwindung der früheren Diebstahlsneigung kommen. Und das geht nicht am grünen Tisch, das geht nur in der Praxis, in der Bewährung. Und deswegen bekam Judas die Kasse, ausgerechnet er, ganz bewusst er. Er sollte in der Nähe Jesu diese hässliche Sünde ablegen. Darum die Therapie. So musste er nun, musste sich an dieser Kassiereraufgabe grundsätzlich entscheiden, ob das Sündenpendel im Leben des Judas nach rechts zum Guten hin oder nach links zum Bösen hin vollends ausschlagen würde. Das Pendel bei Judas schlug leider nach links. Viertens, der Brückenkopf. Judas ließ diese diebische Neigung nicht los. Er praktizierte das heimlich in seinem Herzen weiter. Er hielt fest an dieser materialistischen Gesinnung. Schaut, und Judas erlebte in den 3 Jahren der Nachfolge Jesu täglich, wie der treue Vater im Himmel der Jüngerschaft alles darreichte, was zum Lebensunterhalt nötig war. Die bekamen hier und da auch mal Spenden und das verwaltete Jesus und sie hatten keinen Mangel. Judas erlebte den wunderbaren Fischzug des Petrus mit, den Petrus so überwältigte, dass er niederfiel und sagte, Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Das hat Judas miterlebt und davon hat er garantiert erzählt bekommen. Er hat die wunderbare Brotvermehrung live miterlebt, wie Jesus aus wenigen Broten und Fischen Tausende speisen konnte. Er hat gesehen, wie Gott seine Kinder versorgt, wie er für uns wirklich bis in die äußeren Dinge hinein sorgt. Und auf die Frage Jesu, habt ihr je Mangel gehabt, musste er wie alle anderen Jünger antworten, nein, nie. Es mangelte uns nie. Trotzdem ließ sich Judas nicht von seiner geldgierigen Habsucht lösen. Schritt für Schritt verstrickte er sich mehr in dieser Charakterneigung. Mit kleinen Entwendungen aus der Jüngerkasse fing es an, doch die Sünde gibt sich nie mit unserem kleinen Finger zufrieden. Glaubt das bloß nicht. Wenn wir der Sünde und dem Teufel den kleinen Finger geben, der will immer die ganze Hand. Die Sünde ist eine Verderbensmacht. In den Sprüchen steht, die Sünde ist der Leute Verderben, Sprüche 14,34. Sie will uns ins Verderben ziehen. Und Judas wurde immer unersättlicher. Unter dem Vorwand der Armenpflege heimste er Gelder in seine eigene Tasche. Und für Jesus wurde ihm alles zu viel. Wir müssen uns das vorstellen, Judas hörte in diesen 3 Jahren die besten Predigten, die je gehalten worden sind. Er hatte den besten Seelsorger in der unmittelbaren Umgebung, den es je gab. Und doch kam er nicht los, weil er willentlich an dieser Sünde festhielt. Ich möchte hier ein Beispiel bringen von der indonesischen Affenfalle. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, wie die Leute früher in Indonesien Affen gefangen haben. Die haben einfach eine Holzkiste dahingestellt und da war ein Loch reingesägt, das war gerade so groß wie eine Affenhand, dass die Affenhand durchpasste und drin lagen ein paar Bananen. Und wenn die Affen kamen, dann haben die da reingegriffen nach den Bananen und wenn sie die Banane mal in der Hand hatten, haben sie nicht mehr losgelassen. Und wenn man dann eine Faust macht, Wenn der Affe die Faust machte mit der Banane drin, kriegt er die Hand nicht mehr aus der Kiste. Der war zu dumm, um loszulassen, dann wäre er frei gewesen. Nein, er hat sich da verbissen und kam nicht raus und war gefangen und die warfen das Netz über ihn fertig. Indonesische Affenfalle. Ich weiß nicht, ob das heute noch praktiziert wird, aber genau das ist die satanische Sündenfalle. So geht der Teufel vor. Er hält uns da irgendwas hin und wenn wir zugreifen, erst wollen wir nicht loslassen und dann können wir nicht mehr loslassen und hängen drin. Und so ging es bei Judas. Der Teufel hatte einen Brückenkopf in sein Leben, weil er unter den klaren, durchdringenden Augen Jesu diese Sünde festhielt, musste er sich immer mehr verschließen gegen alle göttlichen Einwirkungen. Satan bekam mehr und mehr Raum in seinem Herzen. Und darum ist hier diese Stelle angegeben, Johannes 13, Vers 27. Wir wollen lesen, was da steht. Da ist das Brotbrechen, von dem wir ja hörten in den letzten Wochen. Und dann heißt Vers 27, Johannes 13, und nach dem Bissen, nachdem Judas diesen Bissen bekommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Da merken wir, der Satan hatte schon Zugang zu seinem Herzen und hier fuhr er vollends in ihn. Da war schon ein Brückenkopf vorhanden. Der Satan kann nicht einfach in einen Menschen hineinfahren, es sei denn, der hat sich geöffnet. Es sei denn, der hat ihm da einen Zugang verschafft. Und ich spreche hier vom Brückenkopf und der Alexander hat uns hier die Skizze hingelegt. Das ist vielleicht nicht allen so geläufig, dieser militärische Ausdruck. Wenn da unten hier meinetwegen die Deutschen sind im Ersten Weltkrieg und dazwischen ist der Fluss Rhein und da hinten waren die Franzosen, da wurde die Rheinbrücken, die wurden alle ganz, ganz erbittert umkämpft. Und wenn man einen Brückenkopf hatte, das bedeutete, man konnte ständig auf die andere Seite Nachschub und Material und Leute bringen. Und die konnten dann hinten ins Feindesland weiter vorstoßen. Brückenköpfe sind in der militärischen Strategie ganz, ganz entscheidend wichtig. Wer einen Brückenkopf hat, der kann immer Nachschub reinbringen ins Feindesland. Wenn er auf der anderen Seite diese Stellung nicht hat, ist der Fluss dazwischen oder irgendeine andere Grenze und da geht nichts. Aber der Brückenkopf ist der Zugang ins Feindesgebiet. Und so hatte der Feind Satan einen Brückenkopf in das Herz des Judas. Die Sünde der diebischen Geldgier, die Judas festhielt, bildete diesen Brückenkopf in seinem Herzen. Über diesen Kanal rollte der Nachschub an teuflischem Potenzial und auf diesem Weg errang der Satan den Sieg im Kampf um seine Seele. Fünftens, das Ringen Jesu um Judas. Trotzdem sich Judas immer mehr verfinsterte, gab ihn Jesus nicht auf. Das ist schon wieder ganz köstlich und tröstlich. Auch darin ist uns der Sohn Gottes ein großes Vorbild geworden. Wir lernen bei Jesus, wie wir mit schwierigen Menschen umgehen können und sollen. Johannes schreibt in Kapitel 13, Vers 1, wie er hatte geliebt die Seinen, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Jesus hat auch den Judas bis zu seinem letzten Atemzug geliebt. Er liebte die Seinen bis ans Ende. Wie kurzatmig ist oft unsere Liebe, wenn uns der andere querkommt, wenn er nicht so denkt, wenn er nicht so sich verhält, wie wir es wünschen. Schon versiegt der Quell der Liebe und auf einmal kann es sogar umschlagen. Wie kurzatmig sind wir oft und wie langmütig ist die Liebe Jesu. Die Liebe ist langmütig, schreibt Paulus in 1. Korinther 13. Das sehen wir bei unserem Herrn. Und wir sehen dieses Ringen um Judas an den Bibelstellen, die es da gibt, im Johannesevangelium und Matthäus. Und interessanterweise sind es 7 Stellen, die uns dieses Ringen zeigen. Und ein alter Bruder hat einmal eine Predigt gehalten die hat er genannt, 7 Hammerschläge an das Herz des Judas. Ich möchte es anders ausdrücken, ein bisschen gelinder, ein 7-faches Liebesklopfen an das Herz des Judas. Und das erste haben wir vorhin schon gelesen in Kapitel 6, 70. Er sagt gleich, habe ich nicht 12 von euch erwählt und einer von euch ist ein Teufel. Das war schon das erste Klopfen an das Herz des Judas. Da musste er sich schon fragen, einer ist ein Teufel? Was meint der Herr Jesus damit? Da war er schon herausgefordert zu prüfen, wie steht's in meinem Herzen? Das war das erste, ganz sachte Klopfen, schon bei der Berufung. Das zweite Klopfen haben wir in unserem Text Johannes 12, Vers 7, als Judas da gesagt hatte, Mensch, was für eine Verschwendung. Dieses Weib da schüttet so eine teure Salbe über ihn, das hätte man teuer verkaufen und den Armen geben können, hört sich sehr gut an. Und dann sagt Jesus zu Judas, direkt zu Judas, da sprach Jesus, lass sie mit Frieden, mag es gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Er will ihm sagen, kümmer du dich jetzt mal nicht um die anderen Leute, denk du dran, ich bin jetzt bei euch und ich bin auch für dich da. Konzentrier du dich mal auf mich. Das ist wieder das Klopfen an das Herz des Judas. Er sagt, lass sie mit Frieden und korrigiert ihn hier. Denk nicht so materialistisch, wollte er hier sagen. Und dann in Johannes Kapitel 13, Vers 21, da Jesus solches gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Beim Passamahl sagt Jesus, einer von euch wird euch verraten. Und dann mussten sich die Jünger prüfen und mussten fragen, bin ich's, bin ich's? Und Judas musste auch fragen, bin ich's? Er war zuvor schon bei den hohen Priestern gewesen. Er war schon einig geworden um die Summe von 30 Silberlingen. Und Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Hier wäre Gelegenheit gewesen, umzukehren. O Herr, was habe ich getan? Ich bin es. Und er hätte weinend zu Jesu Füßen Vergebung finden können. Einer unter euch wird mich verraten. Jesus war so liebevoll zu Judas, dass bis hierhin keiner an seinem Verhalten gemerkt hatte, wen er als Verräter erkannt hatte. Und hier war auch die Fußwaschung vorangegangen. Das heißt, Jesus hatte den Judas bei der Fußwaschung nicht ausgelassen. Er hätte doch einen Bogen um ihn machen können. Er hatte ihn nicht ausgelassen und hatte seinem Verräter die Füße gewaschen. Da sehen wir, was es heißt. Wie er hatte geliebt die Seinen, so liebt er sie bis ans Ende. Das vierte Liebesklopfen haben wir in Vers 26 in Johannes 13. Jesus antwortete, der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er tauchte den Bissen ein, nahm ihn und gab ihn dem Judas, des Simon Ischariots Sohn. Jesus tauchte den Bissen ein, das war eine besondere Freundlichkeit des Hausvaters, wem er den Bissen eintauchte und gab. Es war eine Ehre. Und Jesus gibt dem Judas den Bissen. Er hat ihn damit nicht bloßgestellt, sondern geehrt. Da sehen wir das Ringen um Judas. Und das war wieder ein Liebesklopfen. Dem, dem ich den Bissen gebe, der ist es. Und Judas wusste, ich bin es. Der Herr hat mich durchschaut. Er sieht doch alles, was ich da heimlich getan habe. Das war wieder ein Klopfen. Das fünfte Klopfen, jetzt müssen wir für zwei Stellen ins Matthäusevangelium gehen. Und zwar Kapitel 26. Matthäus 26, Vers 25. Da ist das Gleiche berichtet, auch die Situation im Obersaal, wo sie das Passa gefeiert haben. Und da steht 26, Vers 25. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach, bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm, du sagst es. Judas hat dann also sogar gefragt, ganz offen gefragt, bin ich's? Das war ja auch schon geheuchelt. Aber Jesus antwortet jetzt doch laut vor allen, du sagst es. Zumindest ihm sagt das laut, vielleicht waren sie etwas abseits. Mag sein, aber wahrscheinlich hat er es laut gesagt, du sagst es. Also wieder ein Klopfen an sein Herz. Und dann die sechste Stelle in Matthäus 26, Vers 50. Jetzt ist die ganze Gesellschaft schon im Garten Gethsemane. Da kommen die hohen Priester und mit den Soldaten und so weiter. Und jetzt Vers 50. Judas hat ja den Ort verraten, wo sich Jesus aufhielt. Alles andere wussten die auch, aber sie wussten nicht, wo sich Jesus jetzt gerade vom Passafest aufhielt. Und sie wollten ihn ja vor dem Passa beseitigen. Er hat den Ort verraten, den Garten Gethsemane. Und jetzt, Jesus aber sprach zu ihm, als er kommt, Vers 50, mein Freund, warum bist du gekommen? Mein Freund, warum bist du gekommen? Er nennt ihn Freund. Und das war nicht geheuchelt. Das war praktizierte Feindesliebe. Wie muss Judas diese Anrede ins Herz gefahren sein? Und dazu die liebenden Augen Jesu und der ganz freie Blick. Mein Freund, warum bist du gekommen? Aber er spielte sein Doppelspiel bis zum Verräterkuss. Und das ist die nächste Stelle. Wir können sie in Lukas aufschlagen, aber auch hier bleiben in Matthäus 26, 49. Alsbald trat er zu Jesus und sprach, gegrüßt seist du, Rabbi, und küsste ihn. Hier steht im Griechischen wörtlich, küsste ihn zärtlich. Ein ganz inniger Bruderkuss, ein Kuss der Liebe und Freundschaft, ein vertrauter Kuss. Jesus nennt seine Sünde jetzt öffentlich beim Namen und sagt, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Und zum letzten Mal klopft der Finger der Liebe an das Herz des Judas. Aber ihm waren die 30 Silberlinge wichtig, so wie der alttestamentliche Juda seinen Bruder Josef für 20 Silberlinge verkaufte an die Ägypter. Interessant, dass das Juda war, der diesen Handel getätigt hat. So verrät der neutestamentliche Judas für 30 Silberlinge. Inzwischen war die Inflation weitergegangen und es waren 30 Silberlinge, aber im Grunde der gleiche Preis. Sechstens, das Ende des Judas. Wir bleiben im Matthäus-Evangelium und gehen in Kapitel 27 und lesen die Verse 1 bis 5. Am Morgen aber hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volkes einen Rat über Jesus, dass sie ihn töteten und banden ihn, führten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontius Pilatus. Da das Judas sah, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereute es ihn und brachte wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten und sprach, ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen, was geht uns das an, da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und erhängte sich selbst. Als Judas die Folgen seiner Tat sah, erwachte er aus seiner Verblendung und erkannte die Furchtbarkeit seines Verrats. Und er brachte den Judaslohn zurück zu den hohen Priestern und Ältesten. Und das Erstaunliche, dort kommt es zu einem echten Sündenbekenntnis. Er sagt, ich habe übel getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Zum einen bezeichnet er seine Tat als falsch, zum anderen bescheinigt er die Unschuld Christi und er will die 30 Silberlinge zurückgeben. Aber dann eine erschütternde Reaktion der hohen Priester und Ältesten. Was geht uns das an? Das sieh du zu. Schaut, das waren die obersten Seelsorger eines frommen Volkes, die hohen Priester. Und sie können einem von der Schuld geplagten Gewissen nicht den Weg zum Frieden zeigen. Das ist heute auch so erschütternd, wenn Menschen sich bekehren wollen und sie gehen da manchmal zu einem anderen, wo sie meinen, das ist doch ein Christ, manchmal ein Pfarrer, manchmal ein Priester, manchmal ein Kirchengemeinderat oder irgendein anderer fromm scheinender Mensch. Und dann können diese unter Umständen diesem Menschen nicht den Weg zum Frieden zeigen. Das ist eine ganz tiefe Tragik. Die Frage ist, können wir eigentlich einem Menschen, der so zu uns kommen würde, den Weg zum Frieden mit Gott zeigen? Das ist so einfach. Das sollten wir eigentlich alle, die wir den Herrn kennen, einem anderen Menschen zeigen können. Das brauchen wir nicht Spezialisten zu überlassen, besondere Evangelisten und Missionare. Das sollte jeder von uns, der den Herrn kennt, auch praktizieren können. Und dann wird Judas von seinem gepeinigten Gewissen in die Verzweiflung getrieben. Es heißt, er ging hin und erhängte sich selbst. Offenbar tat er es am Rande eines Abgrundes, denn nach Apostelgeschichte 1,18 riss dabei wohl der Strick und der Ast brach oder der Ast brach ab und Judas stürzte in die Tiefe und seine Eingeweide wurden ausgeschüttet, heißt es da in Apostelgeschichte 1,18. Wir sehen hier ganz deutlich, der Teufel verspricht viel, hält wenig und fordert am Ende alles. Das ist immer wieder dasselbe. Eine Frage bleibt noch offen. Warum fand Judas nach seinem Verrat nicht mehr zurück? Er zeigte doch Reue. Er legte ein Schuldbekenntnis vor Menschen ab. Er wollte seine Schuld wieder gut machen. Warum wurde er nicht frei von der Last seiner Sünde? Darf ich das mal ganz, ganz behutsam sagen und betont sagen? Das alles ist noch nicht genug, wenn nicht der Rückweg zu Jesus Christus selbst gefunden wird. Judas hätte zum Kreuz hinlaufen sollen. Der Herr lebte noch in dieser Zeit. Es war früh am Morgen. Er hätte zum Kreuz hinlaufen sollen. Dort hätte er glaubend Vergebung empfangen können. Das ist die tiefe Tragik. Manche, die haben so eine Esaus Reue und Buße und sie wissen, es ist falsch, aber sie finden nicht ganz hin bis zu dem Herrn, da wo wirklich Vergebung und Friede und ein Neuanfang möglich ist. Wisst ihr, dass Juda eigentlich bedeutet Lobpreis Gottes? Und der Name Judas, den wir hier finden, ist nur die etwas hellenisierte Form. Sein Name, der hebräische Name, heißt Juda, wie der im Alten Testament. Und das heißt Lobpreis Gottes. Und Jesus Christus ist nach dem Zeugnis der Offenbarung der Löwe von Juda. Beide kamen aus dem gleichen Stamm Juda, der Judas, deswegen hieß er Juda, und der Herr Jesus. Beide kamen aus dem gleichen Stamm und beide hängen am Ende ihres Lebens am Holz. Der eine am Kreuz, stellvertretend für die Schuld auch des anderen. Und der andere hängt am Baum und hat sich erhängt. Was für eine Tragik. Und seitdem ist das Leben des Judas ein Inbegriff geworden für ein verfehltes Leben. Und darum wollen wir sittens schließen mit der Lehre, die in diesem Lebensbild über Judas liegt. Die Lehre. Die Geschichte des Judas ist ein mahnend erhobener Zeigefinger der Heiligen Schrift. Wie uns das Ende Sauls vor der Sünde des Eigenwillens mahnt und wie uns das Ende Salomos vor der Sünde des Götzendienstes mahnt, so mahnt uns das Ende des Judas vor der festgehaltenen Sünde in jeder Form, vor der bewusst festgehaltenen Sünde in unserem Leben. Ihr lieben Brüder und Schwestern, wir dürfen an keiner Stelle unseres Lebens eine Sünde bewusst festhalten. Unbewusste Sünden können wir noch nicht vor den Herrn bringen, solange bis sie uns der Geist Gottes aufgezeigt hat. Aber bewusste Sünde, wo wir ganz genau wissen, das ist der falsche Weg und hier übertreten wir die Gebote Gottes und hier gehen wir nicht den Weg des Herrn, das dürfen wir nicht bewusst festhalten, das kann uns zum Verhängnis werden. Und darum heißt es in Sprüche 28, 13, wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Darauf kommt es an. Wer sie aber bekennt und lässt, das gehört zusammen. Die Sünde braucht ein ganz deutliches Nein und eine Distanz. Die Sünde hassen, den Herrn Jesus fassen und nie mehr lassen, das führt zum Ziel. Wir brauchen einen richtigen Hass gegen die Sünde und wir dürfen bitten, Herr, schenk mir einen Ekel Schenk mir einen Hass für die Sünde. Sie macht mein zeitliches Leben kaputt und sie zerstört mir die Ewigkeit. Fritz Meyer hat mal gesagt, Sünde ist das schmutzigste und schmierigste, was es überhaupt gibt, weil sie ätzender ist als Salzsäure und tödlicher als Cyankali. Sie ist eine Verderbensmacht. Darum möchte ich heute Morgen dir, meinem lieben Zuhörer, zurufen. Und ich musste mich zuerst davon ansprechen lassen. Brich mit jeder erkannten sündlichen Neigung in deinem Leben und geh den Weg des Gehorsams dem Herrn nach. Die Erlösung in der Gnade Jesu Christi gilt für jeden von uns und sie wäre auch für Judas da gewesen. Er hat sie nicht gewollt. Er wollte festhalten an der Sünde. Heute Morgen legt der treue Herr seinen Finger behutsam und doch deutlich auf unsere wunden Stellen. Sei es die sündige Liebe zum Geld oder zu materialistischen Dingen wie bei Judas, sei es der Hang zur Unaufrichtigkeit, zur Heuchelei, zum Zwei-Gesichter-Tragen, hier fromm und da Welt, sei es die Unversöhnlichkeit, dass wir mit irgendeinem Menschen, soweit an uns ist, keinen Frieden haben wollen, in der Familie, in der Gemeinde, darüber hinaus, seien es Sünden auf dem geschlechtlichen Gebiet, sei es eine Beziehung, von der wir wissen, dass Gott sie nicht will, oder irgendeine andere Sünde oder Schuld vor Gott. Ich bitte dich heute Morgen an Christi statt, geh nicht den Judasweg. Nimm deine Schuld nicht wieder mit in den Alltag, sonst kannst du unter die Räder kommen, sondern geh zu dem Löwe von Juda, der am Kreuz für uns alle starb. Das ist die Botschaft, die hier in dem Lebensbild des Judas liegt. Und ich schließe heute Abend mit einer Aussage, heute Morgen mit der Aussage eines Mannes, den wir alle kennen, Martin Luther. Ich habe ihn vor einer Woche negativ zitiert. Ich möchte gerne heute Morgen positiv mit Martin Luther schließen. Und ich habe das neulich abends bei Stumpfs im Hauskreis in Weinheim schon einmal zitiert. Da sagt Martin Luther Folgendes. Ich möchte es gerne in Kürze drucken lassen, das ist so köstlich, das soll verbreitet werden, soweit es nur geht. Da sagt er, mir ist's wegen angeborener Bosheit und Schwachheit bisher unmöglich gewesen, den Anforderungen Gottes zu genügen. Geht's euch auch so? Wegen angeborener Bosheit und Schwachheit können wir den Anforderungen Gottes nie und nimmer genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen das täglich beweinte Zurückbleiben vergeben hat, so ist aus mit mir, so muss ich verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum sich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals Christi. Und wenn ich noch schlechter bin als die Sünderin, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, Vater, dieses Anhängsel da, das muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, aber er hat sich an mich gehangen. Vater, ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein. Also köstlicher kann man das nicht sagen, als Luther hier in einer Predigt. Nicht an den Baum wollen wir uns hängen, wie Judas, sondern an den Hals unseres Herrn Jesus. Und da dürfen wir alle Sünde hintragen. Zwei Orte hat die Sünde. Entweder sie liegt auf dem Herrn Jesus oder sie hängt an unserem eigenen Hals und zieht uns ins Verderben. Also warum wollen wir sie nicht dahin bringen, wo sie hingehört, wo sie gerichtet ist durch den Herrn und wo sie bereits vergeben ist. Da dürfen wir sie hinbringen und für uns Befreiung und Erlösung erhalten. Lasst uns einen Augenblick ganz still werden, jeder für sich auf unserem Stuhl und vielleicht auch ein Gebet formulieren, was uns jetzt bewegt im Herzen. Eine Bitte oder ein Dank oder eine Fürbitte. Jeder für sich. Ich schließe diese Stille mit Gebet ab. Herr Jesus Christus, wir wollen jetzt nicht nur beten, wir wollen dich anbeten. Wir wollen dich groß machen und erheben. Wir haben deine wunderbare Liebe gesehen, auch vor diesem Hintergrund, der dunkel war des Judas. Danke, Herr, dass du jeden Menschen mit der gleichen Liebe lieb hast, auch uns, und dass du das Beste für uns willst. Du hast wirklich ein aufrichtiges Interesse an unserer Seele. Der Teufel nicht, der betrügt uns, der will uns ins Verderben ziehen. Aber du willst, dass wir ewig beim Vater sind. Und dafür hast du dich gegeben am Kreuz und hast die Sünde an deinem eigenen Leibe getragen, auf das Fluchholz. Herr, und da wollen wir sie hinbringen. Danke, dass du heute Morgen durch deinen Geist auch in unser Leben hineinleuchtest. Und Herr, wo irgendetwas Unerkanntes oder Erkanntes, Bewusstes in unserem Leben ist, da hilf doch, dass wir es loslassen können, dass wir jetzt deinem Wort gehorsam werden und die Sache bereinigen, solange Zeit ist, dass sich niemand verstrickt, niemand den Judasweg geht, auch ich nicht, Herr. Danke für deine große Geduld und für dein Reden auch heute Morgen durch dieses Lebensbild des Judas. Wir preisen dich, dass du der Löwe von Juda bist. Dir allein wollen wir gehören und folgen. Amen.